Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Ronald Clark ist der Direktor der Herrenhäuser Gärten in Hannover. Das Ensemble von Barock- und Landschaftsgarten, wie einem botanischen Schaugarten, wird von einer prächtigen Allee zusammengehalten. Es gehört, bis auf den Unicampus, den Bürgerinnen und Bürgern der Landeshauptstadt Hannover. Die Auswahl klimaangepasster Bäume, das Mähen der Wiesen und die Entsorgung großer Mengen von Müll gehören zu den Aufgaben von Herrn Clark. Es geht darum, Orte für ein gutes Leben draußen zu managen. Nicht jeder freut sich, wenn sein Festival im Garten nicht genehmigt wird. Aber alle wissen, was sie an den Gärten haben.
Herr Clark, vielen Dank, dass Sie heute mit mir hier ein Interview führen. Wenn man den Titel hört, Direktor der Herrenhäuser Gärten, dann denkt man an einen königlichen Angestellten mit Goldknöpfen, mit einer Uniform, der alle Gärten unter sich hat. Aber Sie sind ganz normal angezogen. Jetzt sind wir hier beide in Herrenhausen. Die Leibniz-Universität ist hier in Herrenhausen. Viele von uns verbringen ihre Mittagspause im Georgengarten. Einige von uns sind Fans des Berggartens. Vielleicht können Sie kurz dieses Ensemble so unterschiedlicher Gärten einmal beschreiben.
Es gibt ein Ensemble. Herrenhäuser Gärten sind insgesamt 4 historische Gärten. Der Welfengarten, ein Landschaftsgarten, der aus einem Barockgarten entstanden ist, ist heute der Unicampus der Leibniz-Universität Hannover, gehört auch dem Land. Die 3 anderen sind im Eigentum der Stadt. Das ist der Georgengarten, ein Landschaftsgarten des frühen 19. Jahrhunderts von Christian Schaumburg, einem bedeutenden Landschaftsgärtner, geplant. Der Berggarten ist ein botanischer Schaugarten, der auch schon ungefähr 250 Jahre alt ist. Und am meisten bekannt der große Garten, oft auch nur der Herrenhäuser Garten genannt, auch von den Hannoveranerinnen und Hannoveranern, ist einer der ältesten barocken Gärten, ein frühbarocker Garten, der in seiner ganzen Struktur unverändert geblieben ist. Und das ist etwas schon eine Besonderheit, diese unterschiedlichen Gartentypen nicht übereinander zu haben, was ja oft bei den barocken Gärten passiert ist, sondern nebeneinander stehen zu haben.
Was ist der Grund, dass diese Grundstruktur bis heute so erhalten geblieben ist?
Größtenteils lag es daran, dass ja ab 1714 bis 1837 die hannoverschen Kurfürsten, später Könige, gleichzeitig Könige von England waren. Diese berühmte Personalunion. 2 unabhängige Staaten mit nur einem Herrscher. Und Georg III., der von 1760 bis 1820 regierte, war in seiner gesamten Regentschaft nicht einmal in Hannover. Also Hannover wurde verwaltet, aber jetzt nicht mehr direkt regiert. Und als dann die neue Mode der Landschaftsgärten durch ganz Europa schwappte, gab es keinen Grund, den großen Garten irgendwie umzuändern. Es war ja keiner da. Und deswegen wurde er weiter erhalten und gepflegt. Auch die Wasserspiele gingen weiter. Aber er wurde nicht umgestaltet. Als das Ende der Personalunion abzusehen war, gab es Überlegungen, zum Beispiel auch vom Architekten Laves, den großen Garten zusammen mit dem damals kleinen Georgengarten komplett zu einem riesen Landschaftsgarten zu machen. Aber es gab ein Dekret. Es ist ein veralteter Garten, aber es ist das Erbe der Väter. Das heißt, wir haben ein ganz frühes Beispiel von aktiver Gartendenkmalpflege. Und deswegen wurde der große Garten nicht verändert, sondern nebenan der Georgengarten angelegt als Landschaftsgarten. Und das ist das Besondere.
Ein bisschen von diesen englischen Wurzeln merkt man auch, glaube ich, noch im Wilhelm-Busch-Museum, was eine ganz große Karikaturensammlung hat.
In Festlandeuropa war noch der Absolutismus und da wären die sofort irgendwie ins Gefängnis gesperrt worden oder schlimmer. Aber in England konnten die relativ stark und frei sich ausbreiten, waren sehr böse. Aber das war auch natürlich immer ein Ventil für die Bevölkerung. Und es gab ja immer diese zwei Parteiensysteme, den Tories und den Whigs, die natürlich, je nachdem, wer gerade dran war, sich immer freuten, wenn die anderen einen übergezogen bekamen. Und viele von diesen Karikaturen gibt es im Museum Wilhelm Busch, das große Karikaturmuseum, was übrigens auch damals von Walmoden, einem natürlichen Sohn von Georg II., erbaut worden ist.
Kommen wir in die heutige Zeit. Diese Anlagen prägen ganz stark mehrere Stadtteile hier in Hannover. Mischt sich die Bevölkerung denn dann auch im Garten?
Im Georgengarten auf jeden Fall. Das ist einer der, ich finde es auch, am unterschiedlichsten benutzten öffentlichen Grünflächen. Er ist ja frei zugänglich in Hannover. Und in der Regel klappt es sehr gut. Also das sind ja viele ältere Personen, die kommen, Hundebesitzerinnen, Spaziergänger und. Also das mischt sich und sie können eben dann auch, wenn sie von Linden kommen, über die Dornröschenbrücke oder sie kommen auch von Limmer über die Wasserkunst, von Herrenhausen ganz oft um die Graft herum, um den großen Garten. Also es sind lange Spaziergänge, die man machen kann, Joggingstrecken und man sieht das jetzt gerade jetzt dieses Jahr noch stärker als im letzten Jahr im Rahmen der Pandemie, sobald es warm wurde. Es war der Georgengarten fast schwarz vor Menschen, die aber alle insgesamt die Abstände gehalten haben.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der große Garten, der barocke Garten, aber auch Eintritt kostet und wenn wir wissen, die Bevölkerung nutzt den Garten zum Teil, könnte man nicht auch fordern, dass einfach im großen Garten kein Eintritt mehr bezahlt wird?
Es wird oft gesagt, früher hat das ja nichts gekostet, das würde auf der alten Steintafel auch stehen, auf der steht, jedermann ist erlaubt, sich im königlichen Garten eine Veränderung zu machen. Die kommt aus dem 18. Jahrhundert und dann sage ich immer, steht aber nicht dran, dass es umsonst ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, seitdem wir Eintritt nehmen, der jetzt nicht so hoch ist und vor allem mit einer Jahreskarte von 25 Euro, wir ein Publikum haben, was den Garten akzeptiert und auch vorsichtig behandelt insgesamt. Wir hatten jetzt in diesem Jahr im Februar, als es gefroren war, war die Graft gefroren. Und innerhalb kürzester Zeit, die sind alle drüber gekommen. Es waren Fahrradfahrer drin, es waren Hundehalter, es waren Haufen Hunde in dem Garten. Und wir haben jedes Mal, wenn wir Vandalismus haben, nur im Winter, wenn sozusagen frei zugänglich ist. Und diese Möglichkeit, dass man eben, oder dass wir Eintritt bezahlen, ist auf der einen Seite gerade im großen Garten so, dass wir im Sommer nur 30% Gäste aus Hannover haben. Die übrigen kommen und 20% aus dem Ausland. Das heißt, wir sind eine internationale Tourismusattraktion und von da aus wird bezahlt. Und wenn man nochmal guckt auf den Berggarten, wo wir auch Eintritt nehmen, hat sich das gezeigt. Wir haben tausende Jahreskarteninhaberinnen. Und gerade ältere Frauen kommen fast jeden Tag und sie sagen, dass sie sich hier am sichersten fühlen, überhaupt in der ganzen Stadt. Man weiß immer, vorne ist jemand an der Kasse. Es sind keine Hunde drin, es sind keine Fahrräder in dem Garten. Und dieses subjektive Sicherheitsgefühl ist sehr hoch. Die setzen sich auf die Bänke, was sie sonst in öffentlichen Anlagen nicht machen würden, und genießen einfach dieses Freie. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf mit solchen Anlagen, wenn die Geld nehmen und wie gesagt 25 Euro mit dem Aktivpass für Einkommensschwache 12,50 Euro. Und das ist etwas, was eigentlich bezahlt werden sollte. Und wir haben eben die Erfahrung gemacht, was nichts kostet, ist oft auch nichts wert.
In den letzten Jahren, und das beobachtet man auch im Park, kämpfen wir ja mit den neuen Anforderungen an ein Klima, das verrückt zu spielen scheint, was aber natürlich eine menschgemachte Klimaveränderung ist. Das heißt, wir haben es mit sehr viel heißeren und trockeneren Sommern zu tun und die Parkanlagen sind auch diesem Klimaregime ausgesetzt. Wie reagieren Sie darauf? Welche Herausforderungen begegnen Ihnen? Wie gehen Sie mit diesen Anforderungen an den Klimawandel um?
Ein großes Problem in Gartendenkmälern wird sein, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Buche oder einen anderen Baum dort nicht mehr halten kann und der muss gefällt werden. Was kommt danach? In der Regel ist es ja so, ich pflanze, wenn eine Buche irgendwann mal ihr Zeitalter bekommen hat, ich pflanze dieselbe Art oder vielleicht auch die Form noch nach. Was mache ich eigentlich jetzt? in diesem Rahmen, wenn das nicht mehr erfolgsversprechend ist, weil sich eben die Voraussetzungen so gewandelt haben. Und das wird jetzt deutschlandweit eben erforscht, wissenschaftlich erforscht. Und da sind wir eben auch Teil dieses ganzen Projektes. Im Berggarten können wir sehr viel wässern. Wir bekommen das Wasser aus der Leine, was in die Graft gepumpt wird und dadurch eben kein Grundwasser, was wir dann verregnen. Im Georgengarten ist es schwieriger. Da können wir nur einzelne, wirklich besondere Bäume versuchen, soweit nochmal mit Wasser zu versorgen. Ansonsten geht es eigentlich nicht.
Nochmal als Gartenbauer, als Landespfleger, so hieß das Studium früher, wie gehen wir da dran? Das ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, wir lassen das jetzt ein bisschen verfallen und das ist dann auch wieder ökologisch und Naturschutz, weil da eben bestimmte Arten dann kommen, sondern es geht ja darum, den Garten in seiner Struktur zu erhalten, unter Umständen vielleicht jetzt auch mit Bäumen aus den Karpaten, die eben gar nicht so standortheimisch sind.
Also auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, historische Gärten, gerade jetzt die Landschaftsgärten, je nachdem, wer das angelegt hat, da gab es sowieso keine heimischen Bäume unbedingt. Das haben die nicht, da ging es nicht darum, heimische Bäume zu pflanzen. Die waren ja überall noch in der Landschaft noch zu finden. Sondern es ging darum, wirklich Bilder zu machen, eine Blutbuche, die man entsprechend macht, oder eine Platane, die ja nun auch nicht unbedingt heimisch ist. Also von da aus war es jetzt nicht so, dass es jetzt ein Naturschutzreservat war, sondern wie gesagt, es war ein begehbares Kunstwerk. Und deswegen ist es aber so, wie kann ich jetzt eine Blutbuche, durch was kann ich sie ersetzen? Gibt es überhaupt eine Pflanze, die so wächst? Ich meine, es ist eine wunderschöne Pflanze und das gilt bei anderen auch. Und dann muss ich eben gucken, kann ich aus Vorderasien, kann ich zum Teil eben auch aus Asien, China oder eben aus Nordamerika gibt es eben auch viele Pflanzen, die mit Trockenheit viel besser umgehen kann. Das ist wie gesagt, es gibt da keinen Königsweg, sondern wir sind jetzt dabei, das ganz neu zu erforschen. Und das ist eben etwas, wenn wir das jetzt machen, das hat Auswirkungen. Wir hoffen ja wenigstens, dass es auf die nächsten 100 Jahre Auswirkungen hat. Und dass sie auch weiter wachsen können. Also da hoffen wir ja weiterhin, dass es in der Weise der Klimawandel nicht so stark ist, dass auch selbst das wieder nicht mehr funktioniert.
Es ist auch ein Beispiel für eine pragmatische und auch wissenschaftsorientierte Vorgehensweise. Also wir suchen jetzt nach Bäumen, die auf der einen Seite große Trockenheit, Wassermangel aushalten können, auf der anderen Seite aber eben auch weiterhin frostresistent sein müssen. Also da geht man dann schon weltweit auf Suche und findet dann natürlich auch in ganz speziellen Habitaten solche Arten, die man jetzt ausprobiert, oder?
Das ist richtig. Und gleichzeitig, wenn man jetzt mal so guckt, der Gärtner war immer schon so, dass sie immer versucht haben, die Natur als Ganzes, aber auf jeden Fall die Umweltbedingungen zu überlisten. Also die Orangerien, ich meine, wir wollten die goldenen Äpfel der Hesperiden hier haben und haben Orangerien gebaut. Später wurden Gewächshäuser gebaut für Ananas, für Orchideen und. Das heißt, wir haben in den Gewächshäusern sowieso immer schon gemacht. Es gab Spargel im März, weil die einfach vorgetrieben wurde. Also wir haben als Gärtner immer versucht zu überlisten. Und einfacher war es natürlich jetzt mit Dahlien oder mit anderen Knollen, die man im Winter reinholen konnte. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, wenn man durch den Berggarten geht, Bäume wie jetzt die immergrüne Magnolie oder auch die Araucarie, die hätte es vor 40 Jahren in Hannover nicht gegeben. Die wären als junge Bäume abgefroren.
Was ich in den letzten Jahren beobachtet habe, ist ja auch so ein zunehmender Outdoor-Trend, auf den kann man sich freuen. Das ist ja eigentlich was Wunderbares, dass die Menschen rausgehen. Und dann klettern sie auf Bäume und hängen dort Hängematten auf und gehen doch schon ganz schön in die Strukturen rein dieses Gartens. Also es geht schon weiter, als sich nur auf einer Wiese zu lagern oder dort, ich sag mal, Cricket oder Croquet zu spielen.
Ja, also gerade sogar die Slacklines und solche Sachen sind natürlich auch für junge Bäume ziemlich gefährlich dann, ne? Dadurch, dass sie dann, wenn die nicht vernünftig abgepolstert sind, geht das schon, man sieht es ja nicht sofort, sondern erst nach Jahren, dass dann eben die Rinde gequetscht ist und so weiter. Viele denken einfach darüber nicht nach. Und es ist so ähnlich dann eben auch mit dem Müll, das kommt vielleicht auch noch gleich nochmal, dass natürlich der Georgengarten sehr stark vermüllt ist. Wir reinigen täglich im Sommer, auch an Wochenenden. Sie nehmen zwar, also meinen es vielleicht noch gut, dass sie dann eben auch die Sachen in die Müllbehälter schmeißen, aber meistens sind die dann auch schnell voll, dann stellen sie es daneben und dann kommen die Krähen, dann kommen die Ratten, dann kommen alles um die Waschbären und dann fliegt das Zeug rum und die Leute nehmen es einfach wieder nicht mit nach Hause. Das ist schon ein Problem. Also wir haben das zum Beispiel an der Graft schon Bänke aufgestellt und auch in anderen Bereichen ohne Papierkörbe oder Müllkörbe sind es ja eigentlich dann. Ich habe es einen Vorschlag gemacht vor einigen Jahren, aber da hat der frühere Oberbürgermeister nicht mitgezogen, weil sie sich einfach, glaube ich, nicht getraut haben. In enger Zusammenarbeit mit den Medien, also mit den Zeitungen zum Beispiel, wegen mir auch mit dem NDR, mal einmal eine Woche lang nicht aufräumen.
Viele Tropfen höhlen den Stein.
Ja, und wir versuchen auch die Großevents, die es schon seit 30 Jahren gibt, dass wir nicht noch mehr reinbringen, sondern eher versuchen, das wieder runter zu kriegen, was nicht einfach ist. Wir haben das im Georgengarten, wollen wir keine zusätzlichen großen Sachen mehr machen, auch keine mit Bühnen und was nicht alles. Der Druck ist riesig, also die möchten alle bei uns irgendwas machen. Und wir sagen nein, es geht eben darum, dass man den Garten auch als solches erlebt. Gibt es Möglichkeiten, das gartengerechter, ortsgerechter zu machen? Wo wenn immer die Anfragen kommen, Sie haben doch eine tolle Event-Location. Sag ich, nee, wir haben weder Event noch Location. Also wir haben einen Ort und da kann man Veranstaltungen machen, aber sie sollen sich auf den Ort beziehen. Sie sollen etwas, dass der Ort die Menschen, die dort sind, verändert. Das ist nicht einfach, wenn man immer mit solchen Agenturen zusammenarbeitet. Aber wir arbeiten dran und wir haben es, glaube ich, auch langsam so hingekriegt, dass die in den Kopf der Bevölkerung oder auch der Politik und auch der Verwaltungsspitze kommt, dass die Events abends, wenn man da reingeht, kann alles schön und gut sein. Aber wenn nachher 30 Bühnen einen ganzen Sommer rumstehen, das ist für auswärtige Gäste und für das Renommee abträglich.
Also da merken wir doch, dass der Charakter dieser Parkanlagen sehr, sehr unterschiedlich sich entwickelt hat.
Also wir haben, es war jetzt im letzten Jahr, gab es pandemiebedingt von der HAZ, der Großen Hannoverschen Tageszeitung, zusammen mit der Sparkasse und bei uns, hieß es Hannover hört hin. Das war eine neue Veranstaltung, die wir eigentlich im Georgengarten nicht machen wollten. Aber sie haben eine kleine Bühne gebaut. Also es war wirklich nur eine ganz kleine Bühne. Haben natürlich einen Toilettenwagen an der Seite noch gemacht. Ansonsten haben die 500 Kopfhörer ausgegeben. Und die Gäste konnten sich die leihen, kostenlos leihen, sind in den Park gegangen und haben sich also auf die großen Wiese gesetzt, immer schön mit Abstand auf, haben gepicknickt auf Decken. Und haben ein unterschiedliches Kulturprogramm gehört und gesehen. Also gesehen konnte man auch, was aber sehr leise war. Das heißt, ich konnte, wenn ich 40 Meter entfernt war, habe ich von der Bühne nichts mehr gehört. Sie wurden nicht beschallt, sondern jeder hat das für sich erfahren. Und das war eine unheimlich schöne Atmosphäre. Die Leute haben gelächelt. Und das ist etwas, was mit dem Garten gemacht wird. Ein anderes Beispiel ist, dass wir jetzt die Sommernächte im Gartentheater seit einigen Jahren machen. Diese werden von uns veranstaltet, wo wir versuchen, im Gartentheater die Atmosphäre des Gartentheaters neu erleben zu lassen. Gerade für jüngere Leute mit Singer-Songwritern, mit Kino, mit Poetry Slam und solchen Sachen. Und zum Beispiel morgens um 5 Uhr eine Lesung mit Musik zwischen Nachtigall und Lerche, um den Garten plötzlich mal um einer ganz anderen Tages- oder Nachtzeit ist es eigentlich noch zu erleben.
Und was wäre jetzt ein Beispiel für Veranstaltungen oder ich sag mal, das sind ja Anträge, Begehrlichkeiten, wo Sie sagen, da müssen wir vorsichtig sein, weil sonst haben wir das später nicht mehr im Griff?
Ich versuche seit fast 35 Jahren, fast immer auch erfolgreich, Autopräsentationen aus den Gärten rauszuhalten. Es ist erstaunlich, wenn man mal guckt, auch in der Werbung, wo werden Autos präsentiert? Auf den unmöglichsten Punkten, aber nie auf der Straße. Und wir haben von, ob es jetzt Porsche, ob es Bentley oder sogar Rolls-Royce, sonstiges, ich habe das immer gesagt, nein, geht nicht, machen wir nicht. Die einzigen, die mal was präsentieren durften, war Volkswagen Nutzfahrzeuge mit einer Doppelpritsche, die wir auch selber benutzen. Das heißt, da haben wir auch gesagt, das muss aber auch so aussehen, dass es gerade ein Gartenfahrzeug ist, also was da hilft. Dann ist es okay. Und die anderen dürfen gerne vor dem Schloss auf dem Ehrenhof sein, weil das früher auch die Kutschenvorfahrt war. Es gibt jedes Mal Androhungen, dann gehe ich zum Oberbürgermeister und solche Sachen. Kommt natürlich immer wieder gerne. Man könnte auch mit Geld ordentlich verdienen, aber wenn ich einmal das mache, muss ich alle reinlassen. Und ich finde, das ist so ein Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Spleen von mir. Die haben dann im Garten nichts zu suchen. Ich finde, Autos haben genügend Platz auf der ganzen Welt, vor allen Dingen auch auf den Straßen und überall. Da müssen sie nicht auch noch sich so tun, als ob sie auch noch im Garten wunderbar stehen dürfen. Das andere geht so große Open-Air-Konzerte. Riesenkonzerte gemacht mit ganz großen Bühnen und allem drum und dran. Die Sattelschlepper durch die Gegend. Und die Leute haben auch nichts vom Garten gesehen, das war reine Kulisse. Und das ist immer das Ding, wenn ein Garten zur Kulisse wird. Ich denke, das ist einfach wichtig, diese Massen an Events halbwegs rauszuhalten und wenn, selber was zu machen, um dem Druck zu entgehen, dass dann nicht irgendwann eine Entscheidung von oben kommt und dann, dass man dann nicht das Heft aus der Hand gibt.
Eine andere Gruppe, die ganz stark auch in die Parkanlagen drängt, sind die Sportler. Und da würde ich gerne noch ein bisschen intensiver zu sprechen kommen. Die Herrenhäuser Gärten sind ja auch umgeben von sehr, sehr vielen Sportanlagen einerseits, von vielen Kleingärten andererseits. Das ist ja auch ein Ensemble nochmal auf eine andere Art und Weise. Und diese Sportanlagen, wenn ich da so vorbeigehe, dann sehe ich riesige grüne Sportfelder. Es gibt ja sogar auch den Versuch, da Kunstrasen anzusiedeln und so weiter und so fort. Ab und zu, sonntags, ist da auch mal was los, aber eigentlich nicht wirklich sehr, sehr häufig. Während der Park, wenn man allein mal die Klamotten anguckt von den Leuten, wimmelt nur so von Sportlern, von teuren Sportschuhen, von schicken Trainingsanzügen etc.
Das ist richtig. Also gut, es gibt den Vereinssport und bei uns ist ja sozusagen der Breitensport, was ich, glaube ich, die Jahre auch verhindern können, ist, dass sich Trendsportarten in der Weise einnisten, dass sie bestimmte Zubehöre da aufstellen, ob es jetzt Tore sind, ob es jetzt, ich weiß nicht, was es alles gibt. Es gibt ja jedes Mal wieder was Neues und dann wollen die immer wieder was hinstellen, dann wollen die das machen. Und wo ich dann immer sage, nee, sie können alles machen, solange sie nichts kaputt machen und solange sie sich im Rahmen bewegen. Und ich finde, das funktioniert ganz gut. Wir haben ja ein Fußballfeld ziemlich nah am Königsworter Platz, was nicht mehr so stark bespielt wird wie noch vor 10 Jahren. Aber da sind unterschiedlichste Mannschaften, die Volleyball spielen, die Fußball spielen, die manchmal auch Cricket spielen. Die stellen sich einfach ihre Tore hin oder machen links und rechts irgendwie eine Tasche und schon ist das Tor da. Und das ist vollkommen okay und da dürfen sie auch ein bisschen was abspielen. Jetzt habe ich gerade Kickboxen gesehen vor ein paar Tagen. Es gibt Nachtgolf, es gibt Cheerleader, die dann irgendwie was probieren. Es gibt unterschiedlichste Sachen, das finde ich auch sehr schön, die Jogger sowieso. Aber es ist, jeder kann was machen, danach ist aber dann der Garten genauso, wie er vorher war. Und es wird nicht festzementiert eine bestimmte Sportart, die jetzt gerade irgendwie aktuell ist und vielleicht in 5 Jahren verschwunden ist, sondern es ist ein historischer Garten, es ist ein Denkmal. Man kann es intensiv nutzen, aber man darf es nicht kaputt machen.
Also Beispiel wäre Forderungen nach Calisthenics-Anlagen, so Fitnessgeräte. Ist das bei Ihnen schon aufgelaufen?
Alles. Also es kam ja immer noch, also erstmal richtige Tore war immer gerne, dann noch eine Skateranlage. Dann gab es natürlich solche Sachen, was kann man hier machen? Basketballkörbe, also alles Mögliche. Im letzten Jahre hat sich, glaube ich, keiner mehr getraut, wer hat sich das rumgesprochen, dass wir das nicht machen. Und ich finde, es gibt ja ganz viele Sachen, die kommen und gehen. Die können gerne irgendwo sein, wo sie wollen. Aber was die meisten nicht kapieren, also was heißt kapieren, aber man muss auch jedem immer sagen, so ein Park wie der Georgengarten ist an sich ein Kunstwerk. Und dieses Kunstwerk selber ist schützenswert und muss geschützt werden. Es soll intensiv benutzt werden, vollkommen klar. Aber es sollte auch als eigenständiges Kunstwerk anerkannt werden. Da muss man ja nicht was dazu machen. Und das war, weil bei der Mona Lisa wird da auch keiner irgendwas da hinten noch dranhängen oder sowas, weil es gerade mal aktuell ist. Und deswegen finde ich wichtig, dass man es nutzt. Und ich glaube, der Georgengarten, glaube ich wenigstens, ich kann es jetzt nicht beweisen, ist der Garten, wo es am meisten unterschiedliche Sportnutzungen gibt. Und bei uns von Tai Chi, also ganz ruhige Sachen bis hin eben auch, wo die dann irgendwelche diese kleinen Ritterdinger machen, wo sie mit diesen Schaumgummisachen auf sich einhauen. Alles können sie machen, solange es nichts kaputt machen.
Hat ja auch was mit den unterschiedlichen Wiesenmähhöhen zu tun, wo es geht, wo es nicht so gut geht. Also das können Sie damit auch indirekt steuern.
Machen wir eigentlich schon seit, also es läuft glaube ich schon seit 35 Jahren oder 40 Jahren fast. Wir haben Kurzrasenbereiche, die jetzt vom Königsworter Platz bis ungefähr fast zu der großen Wiese vor dem Wilhelm-Busch-Museum sind. Das wird auch noch kurz gehalten. Der Rest und auch auf der Seite zur Nienburger Straße ist eben, wo nur zweimal im Jahr gemäht wird. Das ist also einerseits aus ökologischen Gründen, das ist nicht unbedingt billiger, das kostet also auch relativ viel, aber es hat natürlich ökologische Gründe, dass wir da eine Vielfalt von Pflanzen versuchen, durch dieses Abmagern auch hinzubekommen und eben auch von Tieren, die sich dort verstecken können. Ich meine, gut, es sind nur ein paar Vögel, irgendwelche anderen gibt es wenig, weil natürlich die Hunde trotz Verbot ihre Hunde frei laufen lassen. Aber es ist schon, man sieht schon viele verschiedene Vögel und auch Insekten in dem Bereich.
Herr Clark, bei den verschiedenen Ausführungen ist ja jetzt rausgekommen, dass Sie eben ein großes Bewusstsein dafür haben, hier ein Denkmal zu erhalten. Ein Denkmal, das überkommen ist über viele, viele Jahrhunderte, aber auch immer wieder Veränderungen unterliegt und hier eben auch für moderne Nutzungen, für moderne Ansprüche in unserer Gesellschaft erhalten wird. Ich stelle mir das auch ein bisschen wie so ein Dilemma vor. Mal fühlt man sich wohl mit irgendwelchen Maßnahmen, mal denkt man, oh, bin ich jetzt an die Substanz gegangen? War das zu viel an Eingriff, zu viel an Modernisierung? Wie gehen Sie da vor?
Wir versuchen, möglichst Breites aufzustellen. Ich kann als Beispiel fürs Gartentheater nehmen. Der große Garten selber hat sich ja stark verändert, vor allen Dingen in den 30ern und auch in den 60er, 50er, 60er Jahren, wo zwar die gesamte Struktur erhalten blieb, aber innerhalb der Struktur sehr viel Veränderung gab. Vom dem Parterre, wo es früher nie eine Blume gab, von den Schwanenteichen, die angehoben wurden, bis hin zu den Triangeln, wo früher Obst war, jetzt große Bäume stehen. Diese Schicht erhalten wir als eine der vielen Schichten im großen Garten. Das Gartentheater selber wurde in den 30ern und auch in den 50er, 60er Jahren zu einer Freiluftbühne umgeändert. Da ist man richtig, hat in die Struktur eingegriffen, hat Achsen verengt. Und da haben wir jetzt seit 2019 in zwei Schritten, führen wir das zurück auf den Ursprung von 1690. Vorteilhaft sind, dass wir von den früher 28 originalen vergoldeten Bleifiguren immer noch 18 Originale haben und jetzt nochmal 10 Repliken dazu. Das ist schon eine Besonderheit und da haben wir zusammen mit der Universität, zusammen mit der Denkmalpflege, also der städtischen Denkmalpflege, der Landesdenkmalpflege, haben wir über ein Jahr lang intensiv diskutiert. Aber ich glaube und ich bin überzeugt, wir haben das Richtige getan, denn wir führen dieses Gartentheater zurück auf einen Zustand von 1690 und es war das erste Heckentheater in der Gartenkunstgeschichte, was so ausgebaut war und das einzige, was es überhaupt noch gibt. Also weltweit ist dieses Heckentheater einmalig. Und ja, und es hat durch intensive Öffentlichkeitsarbeit, die wir schon seit Jahren machen, hat es nicht einen Protest gegeben, dass wir jetzt im Frühjahr mal 24 Bäume gefällt haben, weil sie mehr den richtigen Schnitt hatten. Das würde man sonst normalerweise nicht hinbekommen. Aber mit dem Hinweis, wir haben was ganz Besonderes und der erste Bauabschnitt wurde bewundert.
Also es gehört sehr viel Vorarbeit dazu, nehme ich mit. Es muss auch natürlich dokumentiert sein, wie das im 17. Jahrhundert aussah. Sonst baut man ja irgendwelches Fantastisches. Und dann gehört viel Öffentlichkeitsarbeit dazu, um dann auch dieses Projekt umzusetzen.
Wir haben intensiv vorbereitet. Wir haben ein Modell gebaut mit Vorher-Nachher, was wir eben auch in einer Pressekonferenz gezeigt haben. Wir haben zum Glück einen Plan von 1705, der wirklich sehr genau ist. Wir haben also den verglichen mit unseren Aufmaßen und das waren nur wenige Zentimeter Abweichung. Das heißt, wir konnten wirklich zurückgehen auf den ursprünglichen Zustand. Und es gibt natürlich bestimmte Kompromisse, das heißt, wir haben auch weiterhin Elektrik in dem Garten. Das gab es noch nicht unbedingt 1690, aber das ist alles sozusagen verborgen und es muss ja auch weiter genutzt werden. Ähnlich wie der gesamte Garten. Ich kann ihn nicht einfach unter eine Glocke stellen und sagen, da darf nur der Direktor rein und die Gärtner zum Pflegen und sonst kommt keiner rein.
Herr Clark, Sie haben englische Wurzeln und jeder und jede, die mal in England auf Gartentournee war, kennt die Shops des National Trusts. Und ich habe mich sehr gefreut, als hier in Hannover auch plötzlich so ein Shop aufgetaucht ist, ein Gartenshop. Sie haben den mit initiiert und haben, glaube ich, auch viele der Produkte mit ausgesucht, die man dort kaufen kann.
Ich bin nicht Anführungsstrichen nur Gartendirektor. Also dieses Beschäftigen mit dem Garten selber sind maximal 20% meiner Arbeitszeit, sondern eben auch ganz viel mit Kultur, aber eben auch mit Kommunikation, mit Marketing und eben auch mit Merchandising, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Und wir fanden immer wichtig, die Leute wollen was mitnehmen. Und wir hätten natürlich viel Schrott verkaufen können, wir hätten viel mehr eingenommen. Also das ist ja immer das Schlimme, dass man die schlimmsten Sachen gehen am besten. Aber wir haben gesagt, wir wollen schon ein Niveau haben mit guten Sachen und wollen aber auch gucken, was unverwechselbar ist. Einer der ersten Sachen, dass wir zum Beispiel hier mit einer hannoverschen Schokoladenmanufaktur und Schokoladen entworfen haben, die mit dem Garten zu tun haben, also die mit den Pflanzen des Gartens eben auch. Ob es jetzt Mohn ist, ob es Chili sind und so weiter und immer mit einer Erklärung drin. Das ist eben nicht nur einfach, das ist eine Chili-Schokolade, sondern was haben die Chilis für eine Bedeutung.
Mir ist oft aufgefallen, dass in den Abendstunden auch ein besonderes Licht durch die Allee geht oder eben im Garten ist und dass das natürlich auch die Menschen anregt, einfach innezuhalten und diese Atmosphäre wahrzunehmen, ohne dass man wirklich zu viel weiß darüber. Auf der anderen Seite, wenn man sich zum Beispiel das Parterre ansieht, sind das ja auch erzählte Geschichten aus der Antike, wo es schon schön wäre, wenn man das vielleicht noch besser wüsste oder wo man auf jeden Fall merkt, da habe ich vielleicht noch eine Lücke oder ich müsste das mal wieder auffrischen, wie das war.
Da muss man sich nur einfach unser jetzt wieder aufgelegtes Heft, das Fest der Götter, kaufen für ein paar Euro und da sind alle Figuren und alle Hintergründe aufgeführt und die kann man sich dann auch hinsetzen, sich zwischendurch durchlesen oder geht rum. Das muss man nicht unbedingt elektronisch haben, weil man darf ja vielleicht auch mal so lesen oder sich das mit nach Hause nehmen, auch mit den Bildern das genau gucken, dass eine lachende Schildkröte irgendwo ist oder warum hat die Hera ein V oder warum steht die eigentlich da und was dass sie auch noch Luft symbolisiert. Also diese Figuren haben ja zig verschiedene Hintergründe. Das kann man dort durchgehen, sich freuen. Und was wir gerade schon sagten, es geht ja um dieses Abenddämmerung. Wir haben ja sehr häufig im Sommer machen wir Illumination, wo wir dann ab, wenn es wirklich dunkel wird, auch mit Musik und Wasser machen. Aber in dieser Zeit zum Beispiel jetzt im Juni oder bis in August rein, zwischen 20 Uhr und 22 Uhr passiert eigentlich nichts. Man geht rein und wer das schon mal gesehen hat, wie so ein Garten zur Ruhe kommt, das ist einfach wunderschön. Das Licht verändert sich, der Wind legt sich, die Wasserbecken sind wie Himmelsspiegel. Und also ich finde immer so, der Garten atmet aus. Und das mitzuerleben, einer der schönsten Augenblicke, die man im Garten haben kann, bevor dann wieder irgendwelche anderen Rummeln losgehen.
Debatten um Rabatten.
Sie hörten ein Interview mit Ronald Clark, dem Direktor der Herrenhäuser Gärten in Hannover. Ein Gartendenkmal mitten in der Stadt kann nie eine abgeschottete Insel sein. Immer geht es darum, modernen Bedürfnissen im Park Platz zu geben und unangemessenen Ansprüchen Grenzen aufzuzeigen. Das Rekonstruieren, Pflegen und die Öffentlichkeitsarbeit sind vielfältige und spannende Aufgaben der Parkmanagerinnen und Manager von heute.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte. Musik